guten Tag, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr euch hier eingeklickt habt. Wir wollen ein wenig reden, lieber Micha, denn gestern Abend ist noch etwas passiert. Die Xbox, eine Konsole, die uns schon seit Jahren begleitet, hat sich dazu entschlossen, uns eine Developer Direct zu spendieren. Und die wollen wir jetzt mit unseren kleinen, grabbeligen Händen ein wenig auseinanderpflücken, nicht wahr?
Danke für dieses Bild. Aber tatsächlich, das erste Xbox Showcase 2026 ist passiert mit einem Spiel, über das wir schon lange mehr erfahren wollten und auch endlich mehr erfahren haben, nämlich Fable. Ja. Wir haben endlich mehr von Fable gesehen und Spoiler, ich nehme es gleich vorweg, das war cool. Also cool. Was sie da gezeigt haben, hat ihnen einen großen Gefallen getan. Wir haben ein besseres Gefühl dafür, was für eine Art Spiel das wird, wo sie ihre Schwerpunkte setzen, was man da so alles machen kann im Spiel. Bisher gab es von Fable ja gar nicht so viel zu sehen. Ne? Es gab die paar Trailer, die eher so gezeigt haben, dass es halt in so eine humoristische Richtung geht. Mit diesem Riesen über den Wolken, ja, mit der Heldengilde, mit der Fee, die von der Kröte gefressen wird, gleich direkt damals im Reveal-Trailer im Jahr 2020. Ne? Ist auch ja schon fast 6 Jahre her, dass es angekündigt wurde. So, aber wenig Gameplay. Einfach immer so genau kleine Gameplay-Schnipsel. Und jetzt haben Playground Games, die ja auch die Forza Horizon-Entwickler sind, das auch gezeigt wurde. Das neue Forza Horizon, da sprechen wir dann gleich drüber, wenn wir mit Fable fertig sind, haben endlich Gameplay gezeigt und haben endlich gezeigt,
was uns erwartet.
Was uns in diesem Spiel ja erwartet, genau.
Das Ganze natürlich im Rahmen der Developer Direct. Das heißt, die Entwickler sind auch zu Wort bekommen, wie man hier sieht. Ralph Fulton von Playground Games hat hier noch ein bisschen was dazu erzählt. Aber es wurde dann auch eben gespickt mit vielen Gameplay-Szenen, In-Game-Szenen. Und das finde ich ja das Überraschende bei dem Spiel. Dieses Spiel entsteht nicht mit einer Unreal Engine,
ja,
sondern hat die Forza Tech Engine, ja, die man aus den Rennspielen kennt. Und das wurde mir auch erst so bewusst, als ich angefangen habe, so ein bisschen zu recherchieren, weil ich bin immer so davon ausgegangen, in meinem Kopf war das Unreal Engine, hatte ich halt einfach so verbucht. Und da habe ich mich natürlich schon gefragt, hier Playground Games ist ein Entwickler, der hauptsächlich für Rennspiele bekannt ist, mit einer Engine, die für Rennspiele optimiert ist. Kann das gut gehen? Kann das funktionieren? Aber wenn man das hier so sieht, dieses Gameplay-Material, bin ich klar der Meinung, definitiv. Das sieht nämlich einfach schön aus.
Es sieht sehr, sehr schön aus. Es hat auch einfach Vorteile, mit einer Engine zu arbeiten, die das Studio schon lange kennt. Ne? Ja. Also natürlich ursprünglich eine Rennspiel-Engine, die sie jetzt umgebaut haben auf Rollenspiel. Aber sie haben ja sehr viel Erfahrung damit. Sie haben sehr viele Tools damit. Tools, also die Werkzeuge, mit denen man das Spiel baut, sind wahnsinnig wichtig in der Spieleentwicklung. Wenn die Tools nicht funktionieren, dann geht vieles schief. Hat unter anderem auch Bungie gesehen bei Destiny, wo sie einfach so miese Entwicklertools hatten, dass sie das Spiel kaum erweitern konnten so richtig. So, also wenn du die Engine schon kennst, fällt es dir viel einfacher, sie dann auch anzupassen, damit zu arbeiten. Du kennst ihre ganzen Kinks und Quirks, ne? Du weißt, wo die auch mal Mist baut und sowas. Und das ist ein großer Vorteil, ne? Dass dann dieses Forza-Studio das in der eigenen Engine machen konnte oder kann jetzt dieses Fable. Ob das am Ende performant läuft, ob das optimiert rauskommt, ne? Ob das wieder ein Release wird, der technisch irgendwie dann doch nicht rund läuft, das müssen wir sehen. Da traue ich keinem mehr, muss ich sagen, ganz ehrlich. Also da kann immer noch jede Menge schiefgehen. Aber was wir jetzt sehen in der Präsentation und was Playground Games da gezeigt hat, es sieht schick aus.
Ich finde es richtig schön. Also wir haben ja gerade schon so ein paar Überblicke hier bekommen über die verschiedenen Landschaften. Wir haben riesige Pilze gesehen, was so ein bisschen an Morrowind erinnert hat. Wir sehen hier Städte, die wunderschön aussehen mit sehr vielen Details, lauter Häusern, die dicht bebaut sind. Man hat Sonnenuntergang gesehen und die Figuren auch gesehen. Ich finde, das sieht grafisch echt sehr beeindruckend aus. Mir gefällt das unglaublich. Sehr, sehr stimmungsvoll.
Ja, düster auch zum Teil. Ne? Düster. Es gab ja schon diesen Artwork-Leak im Vorfeld, wo dann Artworks geleakt sind, die sehr eine düstere Beleuchtung hatten. Also gar nicht so kunterbuntes Fantasy-Königreich, wie man es vielleicht hätte befürchten können. So düster sah es in den bisherigen Trailern ja auch nie aus. Mhm. Aber jetzt durch diese Artworks war es erstmal so eine Andeutung, in die Richtung scheinen sie wohl gehen zu wollen. Es waren ja nur Konzeptzeichnungen, also hätte auch immer sein können, dass sie es komplett anders umsetzen. Und jetzt hat man hier eben auch gesehen, klar, es gibt auch schöne Landstriche bei Tag, Sonnenschein, Blumenwiesen und alles, was dazugehört. Aber es gibt halt auch düstere Klippen und Wälder und Höhlen und sowas. Was cool ist, ich mag düstere Spiele. Ich mag so erwachsene Spiele auch.
Ich finde, es wirkt sehr märchenhaft. Wie gesagt, wir haben ja auch das Haus gesehen mit diesen riesen Kürbissen.
Also
es wirkt
etwas
wie so aus so einem Märchen, was man so erzählt, so mit Kindern, aber dann eben durchaus düstere Komponenten, die da mit am Start sind.
Ja.
Und was man hier auch sieht, gerade weil wir über Charaktere auch gesprochen haben, man kann auch seinen eigenen Charakter erstellen. Das ist ja etwas, was im Internet sehr aufgegriffen wurde nach den ersten Trailern. Da haben viele meines Erachtens zu Unrecht über die Protagonistin gemoppert. Wenigstens diese Leute können jetzt auch ruhig schlafen, denn man wird seinen eigenen Charakter komplett erstellen können.
Ja, inklusive Hühnerrüstung.
Inklusive Hühnerrüstung.
Ja, tatsächlich. Es gehört aber auch mit zu dem Konzept von Fable, weil sie sagen ja, es ist dein Abenteuer, es sind deine Entscheidungen, die du triffst. Entscheidungen müssen eine wichtige Rolle spielen, haben sie auch gesagt. Leider keine gezeigt, beziehungsweise eine haben sie gezeigt, nämlich von diesem Richard Ayoade, der Schauspieler aus IT Crowd, kennt man den vielleicht, der in dem einen Trailer schon zu sehen war als Riese über den Wolken. Das ist eigentlich ein ganz normaler Mensch, der nur irgendwas findet, was ihn riesengroß macht.
Ja.
Und dann kannst du selbst entscheiden, was du mit dem machst. Und wenn du entscheidest, ihn umzubringen, dann liegt seine riesige Leiche in der Landschaft. Also deine Entscheidungen, die du triffst, und wie gesagt, es war ein Beispiel, aber es soll mehrere geben anscheinend, die Entscheidungen, die du triffst, verändern sogar die Welt.
Weißt du, was ich mir wünschen würde, dass, falls man sich entscheidet, den umzubringen, dass diese Leiche auf ein Haus fällt, das dann immer kaputt ist und die ehemaligen Mitbewohner davon sind dann für immer sauer auf dich.
Ja.
Das wäre geil. Egal, was du machst, die werden dir niemals verzeihen, weil du ihr Haus quasi gekillt hast.
Ja, das ganz fantastisch.
Ja.
Ja. Überhaupt, Interaktion spielt eine ganz große Rolle mit den NPCs und mit den anderen Bewohnern dieser Welt, weil sie sagen ja, es wird wichtig sein, wie die Leute auf dich reagieren. Und du kannst sehr viel auch mit ihnen interagieren. Du sollst mit jeder Person reden können. Also auch voll vertont. So ein bisschen, wie sie es bei Red Dead Redemption 2 drin haben. Ich glaube nicht, dass es super viel Tiefe hat. Also, dass man mit denen jetzt irgendwie literarische Diskussionen führen kann. Da glaube ich jetzt erstmal nicht dran. Aber man kann auf jeden Fall mit ihnen interagieren. Man kann Häuser kaufen in der Welt, um entweder selbst drin zu wohnen oder sie zu vermieten.
Und du kannst auch ganze Geschäfte kaufen.
Ja. Du kannst Geschäfte besitzen, wo du dann Leute einstellst, die dort arbeiten, also NPCs, die dort arbeiten. Du kannst heiraten und eine Familie gründen und sogar Kinder kriegen in diesem Spiel, was nochmal eine ganz eigene Spielebene, eine ganz eigene Spielmechanik ja sein muss.
Und da also frage ich verrückt. Mich, wie das funktioniert. Das heißt ja, ich muss ja in dem Sinne auch älter werden. Kann ich dann irgendwann, werde ich dann irgendwann zu alt, um ein Abenteuer zu erleben und übernimmt dann eins meiner Kinder?
Oh, das ist ein sehr interessanter Gedanke, weil man fängt
das
tatsächlich
an. Das New Game Plus.
Ja, das New Game Plus als Kind. Man fängt, das ist ja ein sehr guter Punkt eigentlich.
Ja.
Man fängt da tatsächlich an als Kind, hat man gesehen, ne, der Anfang des Spiels. Da bist du noch ein kleiner Steppke.
Ja.
Und das Dorf, in dem du lebst, wird angegriffen von einer bösen Hexe oder so und alle werden versteinert.
Mhm.
Und dafür musst du dann in die Welt hinausziehen, um Rache zu üben. Also ich weiß nicht, ob es eine Hexe war, aber auf jeden Fall, die werden versteinert und dann musst du da ausziehen. So, also und das mit den Kindern weiterspielen, das ist ja ein super cooler Gedanke.
Aber das gab's ja auch schon bei Sid Meier's Pirates, bei irgendeinem Pirates-Ding, ne?
Ja.
Und das würde ich mir einfach wünschen, das wäre eine super coole Möglichkeit. Ist die Frage, ob es da ein Limit gibt, weil irgendwann muss ja vielleicht die Welt sich auch weiterentwickeln oder so. Aber das fände ich halt sehr, sehr schön, wenn man das so machen könnte, in dieser offenen Welt da
Fable
so eine Dynastie aufzubauen.
Ja, genau. Fable Dynasty.
Fable Dynasty,
genau, völlig
wie
richtig.
Jemand bei uns im Chat sagt.
Ja. Ich finde, das ist halt schon sehr spekulativ, aber auf jeden Fall ein spannender Gedanke. Wo man mal gucken muss, ne, also werden sie das wirklich so machen oder ist das so umsetzbar, auch dieses Altern an sich, weil das sagt ja auch dieser Heldengilden-Chef in einem der Trailer, hey, entweder hörst du halt auf oder stirbst du, während du noch ein Held bist, oder du bist alt genug, um der Bösewicht zu werden, dieser alte Spruch, ne?
Ja.
Und hey, vielleicht kann man das dann sogar noch weiterspinnen, wenn man irgendwann, wenn die Leute einen gar nicht mehr mögen, wenn man alt ist und so. Und dann bist du halt einfach der Villain in dieser Welt. Aber das ist idle speculation, das wissen wir nicht. Was wir wissen, ist, dass dein Ruf in dieser Welt eine wichtige Rolle spielt und geprägt werden wird von deinen Taten. Also wenn du ganz viel Kohle aus dem Fenster wirfst, um Häuser zu verkaufen, dann sehen dich die Leute an als so einen reichen Sack.
Ja. Ne,
und reagieren auch so auf dich. Der Rich Tycoon heißt es ja. Und dann zeigen sie auch einen NPC, der dann so sagt, ja, dir kommt auch das Geld aus den Ohren, Digga. Also hat sie nicht gesagt, aber übersetze ich jetzt so, auch für die Jüngeren.
Und das hört sich für mich so an, also beim alten Fable, da hatte man ja so einen Balken und dann konntest du sehen, wie gut du bist, wie böse du bist. Das hat sich auch mehr nach außen angezeigt. Wenn du richtig böse warst, hast du Teufelshörnchen bekommen.
Das war so blöd.
Das hat jetzt nicht so gewirkt, als wenn sie dieses System übernehmen würden, also dieses Visuelle. Und das hört sich für mich eher so nach so einem System an, du wirst immer Entscheidungen treffen, aber es wird auch immer Leute geben, die diese Entscheidung nicht gut finden.
Ja, genau. Das ist genau das, was Sie gesagt haben. Es gibt nicht diese klassische Gut-Böse-Moral, Also nicht dieses klassische Schwarz-Weiß, sondern alles, was du tust, hat irgendwie Einfluss darauf, wie die Leute dich sehen. Und manche finden es ja vielleicht sogar gut. Ja. Also wenn ich den Riesen umbringe, sagen welche, hey,
gut so. Gut, ja. Und vielleicht die anderen, die ein Freund von ihm waren, als er noch klein war, werden sagen, so, warum hast du das gemacht? Du hättest ihm ja vielleicht auch anders helfen
können.
Genau,
warum hilfst du den Leuten nicht? Genau, also bin ich eher hilfsbereit, bin ich eher das ist das Gegenteil von hilfsbereit, unhilfsbereit.
Unhilfsbereit, ja.
Ja,
also, bin ich eine böse Sau?
Ziehe ich irgendwie sofort das Schwert bei jedem Problem, auf das ich stoße? Bin ich irgendwie reich, stelle Leute an, will einfach nur viel Geld anhäufen? Bin ich wohltätig, ne? Und solche Sachen. Und darauf sollen dann auch die NPCs im Spiel eben reagieren. Das bestimmt, wie sie mit dir umgehen, wie sie dir begegnen, was sie dir an den Kopf werfen, wenn du an ihnen vorbeiläufst. Und das finde ich richtig cool. Also tatsächlich, ich will nicht so begeistert sein, weil am Ende, ich sag's nochmal, vielleicht kommt's irgendwie raus und es ist doch doof. Das kann halt immer sein. Das ist immer, klar, der Disclaimer.
Ist immer schwierig, ne? So,
aber dieses, schau mal, hier ist eine Welt. Da kannst du coole Geschichten erleben, coole Entscheidungen hoffentlich treffen und ganz viel so Sandbox ausprobieren. Hey, wenn du Bock hast, du musst ja keine Familie gründen, aber du kannst.
Ja.
Ne? Mach doch einfach mal. Schau mal, was passiert. Schau mal, was du dann mit deinen Kindern anstellen kannst. Du musst ja nicht irgendwie Geschäfte kaufen und dort Leute anstellen, die für dich schuften, aber du kannst. Also lass doch das mal ausprobieren. Also ein richtiges, sie heißen ja Playground Games, ne? So ein richtiger Fantasy-Spielplatz. Hoffentlich, davon haben wir jetzt noch nichts gesehen, außer halt diesen Anfang, wo das Dorf versteinert wird. Hoffentlich aber auch mit einer coolen Geschichte.
Ja.
Die dich da gut durchführt und interessant ist.
Für mich hört sich jetzt die Geschichte, ne, deine Familie wird versteinert, jetzt nicht nach der krassesten Geschichte an. Es ist halt so, ja, es gibt einen Bösewicht, der ist da rumgezogen und du willst dich halt dann irgendwie dran rächen. Da erwarte ich jetzt erstmal nicht so viel, aber ich möchte allein diese Welt erkunden. Ich möchte sehen, wie sie es umsetzen mit dem Wachsen im Spiel, weil wir fangen ja als Kind an. Ich weiß noch, bei Fable 1 war das ja sehr sprunghaft, nachdem Peter Molyneux damals sehr viel versprochen hat mit wachsenden Bäumen und so, wo ich immer dachte, das läuft so nahtlos ab. Wie sie das umsetzen werden. Ist richtig, hier auch so, dass du spielst die erste Stunde als Kind, zack, dann gibt's einen Zeitsprung und dann spielst du als Jugendlicher und dann gibt's nochmal einen Zeitsprung und dann spielst du als Erwachsener. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie sie es umsetzen werden. Mhm. Und vor allen Dingen, ob man NPCs, die man als Kind trifft, dann auch, die müssten ja dann auch da sein, wenn man älter sind. Sie haben auch gesagt, eine Sache, die mich bei den NPCs sehr interessiert, jeder wird einen Tagesablauf haben.
Ja.
Und da bin ich gespannt, wie ist der umgesetzt? Ist es dann so bei einem Tagesablauf von einem Typen, dass der dann immer an der gleichen Stelle ist tagsüber? Weißt du, in meinem Kopf entspinnen sich da lauter Geschichten, was man da vielleicht beobachten kann. Aber nachher ist es total rudimentär und ich werde dann enttäuscht.
Ne? Ja, also ich glaube, sie sagen ja, du kannst jedem NPC in dieser Welt folgen und dessen Tagesablauf irgendwie miterleben. Also alle, es soll keine generischen, einfach nur in die Welt gespawnten Figuren geben. Alle sollen wirklich einen Tagesablauf haben. Und das kann doch nicht für jeden NPC super detailliert sein.
Ja.
Es kann nicht. Die kochen doch auch nur mit Wasser. Also, wenn man sich die Städte anguckt, da laufen ja Dutzende Leute auf den Straßen rum. Kann doch nicht sein, dass die alle wirklich einen komplett ausgefeilten Hintergrund haben. Kingdom Come Deliverance 2 hat das auch. Ja, ist korrekt. Ne? Also, in Kingdom Come Deliverance 2 kannst du das auch. Wenn sie dieses Niveau alleine schon hinkriegen, würde ich mich sehr freuen. Also das ist halt wirklich dann, weißt du, der Schmied, tagsüber schmieden kann man auch, ne, gibt auch Crafting, tagsüber schmiedet er sein Krempel, dann geht er abends in die Kneipe, gönnt sich irgendwie ein Bierchen, dann geht er nochmal eine Runde Karten spielen, dann legt er sich ins Bett, dann steht er morgens wieder auf, isst ein Brot und schmiedet weiter oder so. Ne? Also schon mehrere Stufen, aber jetzt nicht hyperkomplex.
Man wird reiten können, das ist etwas, das man gesehen hat. Ich bin ein großer Fan dieser Vistas. Ein paar bei uns im Chat haben gesagt, sie finden es ein bisschen zu diesig, ein bisschen zu nebelig.
Ja, das kann ich nachvollziehen.
Ich finde es sehr stimmungsvoll. Ich mag sowas, wenn man das Licht sieht, wie es irgendwo durchbricht. Und das wirkt für mich sehr plastisch. Ich mag den Look sehr. Ich hätte aber noch gern ein bisschen mehr erfahren über die Welt.
Ja.
Also sie haben so ein paar Areale gezeigt, aber ich hätte zum Beispiel gerne noch mehr erfahren. Gibt es viele große Städte? Gibt es nur eine große Stadt? Also Sie haben spezifisch von einer großen Stadt gesprochen.
Genau.
Aber was gibt es noch für mich zu entdecken?
Also Sie haben ja zumindest Bloodstone offiziell auch gezeigt. Das war ja auch schon eine Stadt, die geleakt war auf diesen Artworks. Die kennt man aus Fable 2. Das ist so ein Freihafen für Kriminelle und Piraten und Gangster. Die wird im Spiel wieder drinne sein. Also es gibt zumindest auch diese Stadt noch zusätzlich, wo man sich dann mit einer Questkette beschäftigt, mit zwei rivalisierenden Gangs und einem Kult der Schatten. Klingt grundsätzlich schon mal interessant.
Hört sich nach Stealth an.
Ah, ich wollte sagen nach Maurice. Ninjas. Aber ja, auch Stealth, ja, vielleicht. So wie ein bisschen wie die Assassinen-Gilde in Elder Scrolls.
Ja.
So. Also das Bloodstone wäre schon mal drin, aber ja, so eine zusammenhängende Karte, wie groß das am Ende wird und wie viele Schauplätze und Unterschiede, also auch wie viel, naja, wie vielfältig die Landschaft sozusagen wird, das haben wir noch nicht gesehen.
Was sagst du denn zu dem Kampf oder zu den Kämpfen, die man gesehen hat, zum Kampfsystem? Was ist dir da aufgefallen? Irgendwas Negatives, irgendwas Positives? Also man sieht, es gibt natürlich etliche Waffen, es gibt auch Magie, mit der man seine Gegner dezimieren kann.
Ja, also es wirkt wie dieses klassische The Witcher-Kampfsystem. Ne? Entweder Nahkampf oder du machst halt Magie und wirst natürlich vielfältigere Zauber, als der Hexer sie kann. Der hat ja nur seine paar Zeichen, aber wirst dann irgendwie Feuerbälle und sonst was, irgendwie auch magische Dolche oder so auf die Gegner. Es gibt Fernkampfwaffen, Armbrüste, also in dem Sinne alles, was dazugehört. Was mir ein bisschen gefehlt hat, jetzt rein beim Zuschauen, war ein klareres Trefferfeedback. Also dieses Gefühl der Wuchtigkeit, was so auch gerade Nahkämpfe brauchen, das hat noch nicht den Eindruck gemacht, als hätte das so richtig, als hätte das so richtig Umf. Weißt du, wenn man da mit
Blut draufhaut. Ja, ich weiß schon, was
es du gibt meinst. Auch keine Splatter-Effekte. Ich muss jetzt auch nicht haben, dass da Blutfontäne aus jedem Ding rauskommen.
War so ein bisschen, hat man Blut gesehen, aber nicht
genau.
Viel. Ne?
Also es wirkt nicht so, als wären das so richtig wuchtige Wertkämpfe, wie es im Crimson Desert zum Beispiel ist. Ne, wo wir natürlich, das konnten wir auch schon spielen, um das mal selber natürlich zu fühlen, das ist ja das Allerwichtigste. Aber da hast du echt das Gefühl, wenn da die Schwerter aufeinander prallen, da gibt's auch so Funkenflug, wo Fritz sich schon freut, dass da sogar die Umgebung beleuchtet wird, ja. Weil die Funken fliegen. Das fühlt sich halt richtig gut an, wenn das Schwert halt dann so trifft. Den Eindruck hatte ich jetzt nicht. Es wirkt wie ein, klar, mit Magie noch besetztes und vielleicht sogar coolen Zaubersprüchen angereichertes, klassisches Third-Person-Action. Kampfsystem. Mhm. Und coole Zaubersprüche sind aber drin, weil wir haben zum Beispiel eine Szene gesehen, da verwandelt dein Held sein Gegenüber in einen Huhn.
Ja, also kannst dann wegkicken.
Und kickt es dann weg. Das ist jetzt schon mein Lieblingszauber. Also ja, ich glaube, es wird jetzt kein Spiel, das für sein Kampfsystem gespielt werden wird.
Ja, ich glaube jetzt auch nicht, es wird eher die Summe der vielen unterschiedlichen Teile sein, die hier zusammenkommen.
Ja.
Eine Sache, die ich mich noch frage bei der ganzen Ökonomie von dem Spiel, wenn du Geschäfte kaufen kannst, wenn du Sachen, Häuser kaufen kannst, wie das gehandhabt wird, weil es gibt ja oft viele Videospiele, da hast du innerhalb von kürzester Zeit hast du so viel Geld, dass du nicht weißt, was du damit anfangen kannst. Und das frage ich mich, wie sie das hier lösen eventuell, ob da auch so ein Punkt kommt und wann der kommt, ob der relativ schnell kommt oder ob man wirklich sein Cash lange erarbeiten muss, bis man da sich wirklich was Tolles leisten kann. Also das ist eine Frage, das lässt sich jetzt natürlich noch nicht sagen, aber das finde ich auch oftmals wichtig, weil es gibt viele Leute, die dann sagen so, ja, was soll ich denn irgendwie was kaufen oder ich kann mir alles kaufen, es hat nichts für mich einen Wert, der mich irgendwie beeinflusst großartig, ne, weil ich eh im Geld schwimme.
Ja, also bin ich bei dir, ne, also irgendeine Art von Progression, auch finanzieller Natur, gerade wenn man so reich werden kann, sich eine komplette Stadt zu kaufen oder so viele Häuser zu kaufen, muss da natürlich dann drinstecken. Das muss balanciert sein. Das ist auch immer das Schwierige. Je sandboxiger du wirst, also je mehr man machen kann, ne, mit jedem NPC reden, die Leute einstellen, sonst was alles, desto schwieriger wird es ja auch, das alles zu balancieren.
Eine Frage, die sich da mancher stellt, ist, muss man dann sowas machen, wie zum Beispiel ein Vermieter sein? Muss man Häuser kaufen, um einem Spiel voranzukommen? Also ich kann mir vorstellen, dass es mal in so einer Art Tutorial gibt, wo dann gesagt wird, hier, das ist deine alte Hütte, die musst du jetzt zurückkaufen und du kannst dann noch andere Sachen kaufen, wenn du willst.
Vielleicht.
Aber ich glaube nicht, dass das ein Muss sein muss, dass du dir quasi ein Real Estate Mogul, ein Immobilien Mogul werden musst. Nee,
das sind, glaube ich,
sehr optionale Sachen.
Ich glaube, du hast recht. Ne? Es gibt irgendwie ein Tutorial, da sagt es dir, hier ist dein alter Freund Hans Werner, der ist leider obdachlos geworden, als du diese Riesenleiche auf sein Haus geschmissen hast. Kauf ihm doch ein neues Haus und vermiete es ihm.
Ja.
Da freut er sich.
Ja, da freut er sich total.
Ich mag es auch, wie über diesen NPCs so kleine Texte eingeblendet werden, die ihren Charakter einordnen. Ein feiger Bürgerlicher. Mhm. Ja, und so. Also eine bescheidene Bürgerliche und so. Also wie gesagt, das muss jetzt nicht heißen, dass jeder dieser NPCs, von denen da Dutzend rumlaufen, irgendeine große Tiefe haben. Aber sie haben immerhin eine Meinung von dir. Sie reagieren auf dich. Und das macht ja so eine Welt ungemein lebendig, wenn du das Gefühl hast, hey, also es gibt zumindest irgendeine Art von Feedback auf das, was ich getan habe. Es war auch in Skyrim immer toll, wenn ich halt irgendwie mit einer Dedra-Waffe durch die Gegend gelaufen bin und dann laufe ich an der Wache vorbei und sie sagt so, oh, was ist das für eine Waffe? Ey, Alter, steck die mal weg, ne? Also wie gesagt, das ist ein Spiel, auf das ich mich jetzt mehr freue als vorher und wirklich happy bin, dass sie davon so viel gezeigt haben. Erscheinen soll's im Herbst 2026. Also spätestens im, warte mal, wann ist Herbst?
Ja, August, Oktober. Bis Oktober, würde ich sagen.
Nee, also ja, bis September. Ne? September ist doch, wie funktionieren denn Jahreszeiten?
Also ich würde sagen, Winter ist ab November.
Für mich ist Winter ab Oktober. Ja, aber da sind wir mal geteilter Meinung.
Ja.
Ja, das werden wir nochmal empirisch. September. So, hier, der Chat hat's entschieden, dankeschön. Herbst geht bis Dezember. Was? Dann kommt Winter. Nee, okay. Also sagen wir mal September. Ich denke spätestens im September, was sie natürlich tun, um GTA 6 aus dem Weg zu gehen am 19. November. Weil, egal ob man es mag oder nicht, GTA wird, also man kann davon ausgehen, ein sehr großes Ding. Mhm. Und je weiter sie davon entfernt sind mit ihrem Release, desto
besser. Haben Sie was gesagt, wann das Spiel angesiedelt ist?
Wann?
Wann im, also im Vergleich zu den anderen Fable-Spielen?
Ich denke nicht. Ne? Nee, es ist ja ein Reboot. Ne? An genau. Wie können sie sich ja rauswieseln und sagen, ist halt unsere Version der Welt. Es ist ja dieselbe Welt. Auch Bloodstone, hab's vorhin schon gesagt, ist ja eine Stadt, die es in Fable 2 schon gab. Mhm. Aber ich glaube, ihre Ratio wird eher sein, es ist unsere Version von Albion zu einem von uns willkürlich gesetzten
Zeitpunkt. Weil ich habe eine Vermutung. Sie haben ja nicht über den Bösewicht gesprochen.
Oh.
Und ich finde, ein Bösewicht ist ja durchaus immer wichtig bei einem Spiel. Mhm. Merkt man ja auch bei Filmen immer so. Ein guter Bösewicht macht einen Film auch besser. Und in meinem Kopf spinnt sich zusammen, was ist, wenn unser Held aus Fable 1 oder so, du konntest ja auch böse werden, wenn das der Gegenspieler ist.
Aha.
Quasi die böse Version von des Helden von Fable 1. Der dann irgendwann in die Lande gezogen ist, war genervt vom Leben und dass oder, da vielleicht ja. doch eine kleine Connection hergestellt wird, die du genießen kannst als jemand, der die alten Teile kennt, aber trotzdem auch Sinn machen wird, ist halt einfach ein Bösewicht, der als Held anfing und dann irgendwann korrupt wurde.
Vielleicht, ja, das kann gut sein, weil es könnte ja sogar der Held aus Fable 3 sein, dann ist er der König.
Ja,
ja der also, böse König. Ein böser König, das braucht man eh, finde ich. Oder eine böse Königin, ja. Ne, wer weiß. Aber gute Theorie. Mensch, Fable, ey, ich will's jetzt. Ich habe keine Lust bis September, oder es wird immer noch gestritten im Chat, wann der es geht mir nicht um den meteorologischen Winteranfang, sondern was Microsoft meint mit Herbst. Und das wird garantiert irgendwann zwischen Juli und September sein und wahrscheinlich eher September.
Glaubst du, dass diese Developer Direct oder das, was da von Fable gezeigt wurde, viele Leute umgestimmt hat, was Fable anging? Gerade eben auch, weil man hier oft diesen Skandal hatte, wo Leute über die Protagonistin geschimpft haben. Glaubst du, dass jetzt da einige sagen werden, so, oh, das war eigentlich alles ziemlich cool, was man da gesehen hat?
Ja, ich meine, so wie ich das Internet kenne, wird es auch ganz viele geben, die alles blöd hätten finden wollen, was egal was gezeigt wird. Aber ich glaube, und das habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist eine Präsentation, die überfällig war, tatsächlich. Mit der man einen wesentlich besseren Eindruck davon bekommen hat, was dieses Spiel sein möchte, was da alles drinstecken wird, wie es sich spielen wird, was auch diese Interaktionssachen angeht. Ich glaube, das ist eher was Gutes.
Ja.
Ja.
Also mich hat ja auch diese Präsentation super positiv gestimmt. Ich bin nicht mal riesen Fable-Fan. Ich fand den ersten Teil ganz gut, hat Spaß gemacht. Er hat für mich nicht so einen legendären Status wie für manche anderen da draußen, auch Teil 2 und Teil 3 nicht. Und das, was ich da jetzt aber gesehen habe, habe ich gedacht so, boah, ich möchte das am liebsten jetzt spielen.
Ja.
Ich möchte am liebsten in dieser Welt unterwegs sein, ich möchte mir das anschauen, ich möchte mit den Leuten interagieren, ich möchte sie alle ärgern, indem ich ihre Häuser kaufe und sie rausschmeiße.
Und alle in Hühner verwandeln.
Und das.
Weil das ist doch der Punkt. Also, man kann es vielleicht machen, nicht, dass es jemand machen würde. Wer wäre denn so gemein, denen allen Häuser zu vermieten, nur um sie in Hühner zu verwandeln und dann aus dem Haus zu schmeißen?
Ja. Was wollen wir uns als nächstes anschauen?
Forza Horizon natürlich,
Forza Horizon.
Denn das ist das zweite Spiel, auf das man durchaus Lust bekommen hat, jetzt nach dieser Developer Direct, was ja jetzt auch tatsächlich die erste große Präsentation war, nach einem kleinen Teaser, der immerhin schon mal enthüllt hat, dass Forza Horizon 6 in Japan spielt.
Ja.
Es wird eine Open World, ist ja ein Open World Racer, es wird eine Open World geben, unter anderem mit dem Mount Fuji, also mit dem Berg Fuji,
bleiben wir mal
beim Deutschen, genau, ja. Mit Tokio und mit einigem an Umland drumherum.
Mhm.
Und davon haben wir auch schon einiges gesehen und es sieht spitze aus.
Ja, es sieht richtig gut aus, aber da habe ich auch nichts anderes erwartet.
Ja.
Es sieht für mich jetzt auf den ersten Blick nicht so viel krass besser aus als Forza Horizon 5, muss ich sagen. Es sieht super schick aus, irgendwann ist aber auch der Ende vom Fahnenmast erreicht, weil es kommt ja auch immer noch für die Xbox Series raus, ne?
Ja.
Aber ich finde, es sieht sehr schön aus. Ich freue mich da einfach auf die neue Landschaft. Und das ist ja auch etwas, was manche Leute vielleicht auch so ein bisschen als Vorwurf zu Forza sagen, dass sich bis auf das neue Areal oder Setting in einem neuen Land nicht viel ändert. Siehst du das eher als Nachteil, Vorteil oder ja, wo stehst du da?
Naja, ich würde sagen, mit einem Forza Horizon weißt du, was du kriegst, weil man hat halt einfach bestimmte Erwartungen an diese Serie, die es in der Form ja sonst auch nirgends gibt.
Mhm.
Ne, dieser Open World Arcade Racer, so ein Spiel, in dem man einfach durch abwechslungsreiche Landschaften, ganz wichtig, fahren kann. Jetzt sogar wieder mit Jahreszeiten, ne, verschneit, herbstlich, frühlingshaft mit der Kirschblüte, wie sie es, also Japan ohne Jahreszeit geht nicht.
Ja.
Ne? Also all das durch abwechslungsreiche Gebiete fahren kann mit Autotypen, die sich einigermaßen unterscheiden, auch im Handling, ne, dass nicht jedes Ding sich anfühlt wie wie die gleiche Seife irgendwie, sondern auch da nicht super tiefe Simulation, aber doch ein gutes Fahrgefühl drinsteckt und das verbunden mit dieser ganzen Progression, neue Autos freischalten und so weiter, unterschiedliche Renntypen fahren. Wer macht denn das sonst?
Ja.
Also The Crew vielleicht ein bisschen, ne? Das würde, wäre das eine Ding, ja, was ich noch gelten lassen würde, aber über Ubisoft wollen wir an der Stelle gar nicht reden, weil oh Gott, dann Platz, was die gerade anstellen und so, da, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema.
Ja.
So, aber das ist das Gute an Forza Horizon, ist, solange es das erfüllt, dass sie wieder eine coole Welt bauen, dass sie wieder coole Rennen einbauen, eine interessante Progression einbauen. Auch tatsächlich, haben sie jetzt natürlich nicht gezeigt, aber interessante DLCs nachliefern. Ne? Ich erinnere nur an den Hot Wheels DLC damals, an den mich AK nochmal erinnert hat, mit der ich ganz viel über Forza Horizon gesprochen habe. Also ganz viel Forza Horizon Wissen, was jetzt aus mir rauskommt, stammt von AK. Liebe Grüße, die auch bei uns im Chat gerade noch war. Weiß nicht, ob sie jetzt noch da ist.
Sehr
so,
schön.
Aber das ist das, was man erwartet von dem Ding. Und wenn sie das in der gewohnten Qualität liefern, ist es doch total fair.
Ja.
Das man Einzige, muss
ja auch, ja?
Vielleicht ganz kurz, weil ich das nur im Chat gelesen hatte, ist, es wird auch wieder dieser Festivalkarriere folgen. Also, dass du halt ne, dich in diesem Festivalbereich hocharbeitest und so. Und da wäre es vielleicht mal an der Zeit gewesen, sich was Neues zu überlegen.
Ja,
oder?
Das ist, also ich liebe Forza Horizon. Ich bin seit Anfang an der Serie dabei, habe jedes gespielt bis zum Umfallen. Ich mag die echt sehr, sehr gerne. Manche Setting mal mehr, mal weniger. Aber das, was mir immer sauer aufgestoßen ist, war dieses Music Festival, das sie da so zelebrieren mit den meines Erachtens schlimmsten Charakteren der Videospielgeschichte. Jeden einzelnen davon wollte ich eine Backpfeife geben, weil er so schmockig, unsympathisch rüberkam.
Okay.
Oder halt auf so eine Werbefigur, die kein echter Mensch ist, dass ich sie einfach, das hat mir immer nicht gefallen. Und ich muss auch sagen, viele der Musikstücke oder Radiosender fand ich immer ein bisschen schwierig. Was ich allerdings sehr geschätzt habe an Forza Horizon, ist der Klassik-Radiosender.
Ja, ja,
denn
ja,
ich bin immer durch die Welt gebrettert oder brettere immer durch die Welt mit dem klassischen Musiksender. Aber was sie gesagt haben, was mich hat aufhorchen lassen, sie werden natürlich, weil wir in Japan sind, auch einen Radiosender haben, der japanische Mucke hat. Und ja, da erwarte ich mir Großes, über den Tellerrand blickend neue Musik zu entdecken. Ich erwarte mir japanischen Funk oder Soul, Jazz, alles in die Richtung. Und das finde ich richtig, richtig cool. Was man da dann auf die Ohren bekommt, da freue ich mich sehr drauf. Aber wie gesagt, dieser Rahmen mit den Charakteren und dem Musikfestival finde ich persönlich sehr schwierig.
Ja, so wenn ich an japanische Musik denke, dann denke ich an so Lo-Fi.
Ja, sowas.
So, ne? Also so ein bisschen wie Ghost of Yotei.
Ja, ja, ja.
Super entspannt einfach durch diese, bei Sonnenuntergang,
ja,
durch die Hügel um den Fuji fahren. Super gut.
Ja.
Super gut. Genau, also sieht jetzt schon wahnsinnig atmosphärisch, wahnsinnig detailliert aus. Ne? Gibt natürlich auch wieder Collectibles wie die Rahmenschüsseln zum Einsammeln,
ja,
und solche Sachen. Was ich mir dachte, was ich in Forza Horizon 5 sehr übersteuert schon fast fand, war, wie sehr dich das Spiel immer mit Erfahrungspunkten und Belohnungen zugeschmissen hat, egal was du gemacht hast.
Mhm.
Das war dann irgendwie, oh, jetzt bist du fast in ein anderes Auto reingefahren. Hier sind XP. Oh, jetzt hast du eine Laterne umgerannt. Hier sind XP. Oh, jetzt hast du die Leitplanke abgerissen. Hier sind XP. Und also wirklich für jede beliebige Aktion im Spiel hast du immer so ein Pop-up gehabt, dass du Erfahrungspunkte kriegst, die man dann auch angehäuft hat durch solche Trivialitäten, um Rennserien freizuschalten, wo du dann direkt auch ins letzte Rennen, also quasi ins Finale von der Drift Championship springen konntest mit genügend XP, nur weil du 3 Wochen lang Leitplanken zerlegt hast. Mhm. Den Eindruck hatte ich jetzt nicht mehr in der Präsentation. Es gab schon noch Erfahrungspunkte für manche Sachen, aber nicht mehr, dass ständig ein Pop-up kommt, wofür du jetzt alles Punkte kriegst. Kann am Ende trotzdem anders sein, aber zumindest jetzt bei den Szenen, die sie gezeigt haben, hatte ich nicht mehr dieses Gefühl, dass es so viele, so dieses XP-Füllhorn so ergiebig ist, sondern dass sie da wieder auch mehr Wert legen auf andere Arten der Progression. Sie haben ja diese Armbänder gezeigt, die man für die einzelnen Wettbewerbe bekommt, ne, wo man sich halt das Armband erst verdienen muss.
Aber das gab es ja vorher auch schon mit diesen Armbändern. Ne?
Genau, aber vielleicht ist es halt wieder mehr Schwerpunkt auf dem Verdienen dieser Armbänder und nicht nur dem Anhäufen von XP, um das halt freizuschalten. Okay. Weil das ist halt so eine künstliche Mechanik. Ich weiß übrigens, dass man die XP-Einblendungen in Forza Horizon 5 auch ausschalten konnte. Ja. Mich nerven gar nicht die Einblendungen an sich, sondern dass die Progression rein auf diesen XP basiert, so ein bisschen.
Also ich glaube, sie werden nicht davon abweichen, einfach weil ich glaube, dass die Zielgruppe, die Kids von heute, die Jugend von heute, will andauernd für irgendwas, sie brauchen Dopamin, sie müssen belohnt werden und das sorgt eben bei vielen Leuten, wenn du irgendwas aufpoppen siehst mit einem bestimmten Soundeffekt, dann werden viele Leute sagen, aha, das war schön.
Ja.
Und ich glaube, dass das hier auch beibehalten wird. Aber genaueres weiß man jetzt noch nicht so richtig. Ne? Wir werden schauen und schauen, was dabei rumkommt.
Ich habe noch 2 Sachen, die ich erwarten würde. Das eine, haben wir wenig gesehen jetzt, ist Spektakel. Also tatsächlich dieses, in Forza Horizon 5 fährst du in einen Vulkan rein, um den Ausbruch des Vulkans, ist natürlich sehr over the top. Ne, hat wenig mit realistischem Rennspiel zu tun, aber es ist ja auch nicht Forza Motorsport, von dem wir ohnehin erstmal schauen müssen, ob die Serie noch existiert, obwohl Phil Spencer sagt, es gibt's noch, nachdem sie die Hälfte der Leute beim Entwicklerteam gefeuert haben. Anderes Thema. So, aber so dieses over the top, dieser Schauwert abseits der Strecke, ne, irgendwie, wo dann großartig was passiert um dich rum, oder durch ein Gewitter rasen, oder sie sagen ja, Wetter ist drin, aber durch so, ne, so, also so richtig coole Aussagen.
Sie haben eine Sache angeteasert, ganz am Ende mit diesem Riesenroboter.
Ja.
Ne? So ein Gundam oder sowas. Das ist eine Sache, die sehe ich ja auch so bei Forza Horizon 1, Rennen gegen Flugzeuge und all diese spektakulären Sachen. Davon hat man wenig gesehen. Und da stimme ich dir vollkommen zu. Was sie dann aber wiederum gezeigt haben, ist, dass man jetzt wohl ein ganzes Areal bebauen kann. Und das auf die hässlichste Art und Weise überhaupt. Also,
das verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich nicht. Base Building in Forza, du hast einen eigenen, also du hast einerseits eine Garage, wo du deine Autos präsentieren kannst. Das finde ich vernünftig. Das wollen wir alle gerne haben. Das haben wir auch alle natürlich für unsere Oldtimer-Sammlung zu Hause. Aber so ein Areal bebauen mit einem eigenen Hauptquartier, das aussieht wie eine Autofabrik,
wie in Brandenburg. Eine Betonfabrik.
Ja, genau. Und wieso? Also klar, ich verstehe die Idee, dass man halt irgendwie so in der Welt auch irgendwie so eine, also sich in der Open World irgendwo heimisch fühlen möchte oder soll oder wie auch immer. Aber das ist dann irgendwie so ein, weißt du, du hast die japanische Landschaft, wunderschön, Gras, Ebene und,
lass
so,
uns
und dann baust du da
Betonklötze reinwerfen.
Ja.
Also wenn sie das gezeigt hätten mit Sachen, die anders aussehen, die schön aussehen, so wirklich so Tempelanlagen oder so in diesem Stil gebaut, in diesem alten japanischen Stil, ich dachte so, ja cool, das sieht richtig schön aus. Aber das, was sie da gezeigt haben, ich dachte so, nee, da möchte ich nicht unterwegs sein.
Ja, wenn ich da mein Gundam hinstellen könnte, genau. Wenn das meine Gundam-Fabrik wäre, völlig
richtig. Oh, vielleicht ist das.
Ja, vielleicht ist es so. Ja.
Vielleicht baust du da wirklich dein Gundam und du bist eigentlich so ein Bösewicht. Du bist so ein James-Bond-Bösewicht, der Autos sammelt.
Und am Ende, das wäre so gut, und am Ende ist es eigentlich ein Autorennspiel, was dann aber im Endgame zu einem Gundam-Fighting-Game wird, mit so riesigen Gundams in diesem Japan.
Und dann kommt noch Godzilla.
Da können wir fest von ausgehen.
Und dann musst du als Gundam Godzilla besiegen.
Also wenn das jetzt nicht als DLC kommt, bin ich ernsthaft sauer.
Ja.
Ja, also ein Gundam-DLC muss dann, ist jetzt Pflicht.
Ja,
eigentlich.
Absolut.
So. So, das war ein bisschen die eine Sache. Genau, das Spektakel hat mir irgendwie gefehlt, was auch immer die Gundams dann da machen werden. Das zweite ist, das hätten sie jetzt natürlich auch schwer zeigen können, habe ich mir aber sagen lassen, auch wiederum von AK, das habe ich selber nicht so viel ausprobiert. Es hatte große Probleme im Multiplayer, was Verbindungen anging. Also sich irgendwie, dieses Spiel hat so viele Möglichkeiten, zusammenzuspielen, gemeinsam rennen, irgendwie halt gegeneinander zu fahren, zu driften, zu sonst was. Und es war immer schwierig, sich dann auch tatsächlich miteinander zu verbinden. Wer hostet jetzt? Ne? Dann ist da wieder die Verbindung, muss jemand anders wieder hosten. Also einen ganz komischen Netcode.
Ja.
Da müssen sie auch ran. Das ist so die eine, abseits von der Grafik, diese eine technische Verbesserung, die es irgendwie geben muss.
Ja, das sehe ich komplett genauso. Und sie haben ja, was Multiplayer angeht, auch noch ein paar andere Sachen angesprochen, die recht interessant waren. Zum einen soll es mehr Hubs geben, wo man sich treffen kann.
Ja, diese Hubs, ja.
Und dann noch etwas, so wie ich das verstanden habe, ein gesonderter Modus, wo du wie so einen Editor hast, wo du selber Sachen bauen kannst.
Ja, wo du die Welt editieren kannst.
Ja.
Mit Freunden auch zusammen dann, also gemeinsames Koop, Welt rum editieren und dann darum rasen.
Ja, aber wie gesagt, das habe ich verstanden als separaten Modus und was man dann da alles machen kann, ja, muss man mal gucken. Finde ich auf jeden Fall auch sehr spannend interessant. Hier hat man vielleicht so ein Spektakelrennen gesehen gegen einen Zug.
Ein Rennen gegen einen Zug, ja, gegen so einen Shinkansen, ne?
Genau.
Ja,
das wird wahrscheinlich drin sein. Aber ja, und dann noch der Auftritt des Gundam natürlich ganz am Ende. Das hat dann auch nochmal ein wenig einen schönen Eindruck hinterlassen.
Ja, ja, definitiv. Am 19. Mai kommt es schon raus, war auch schon geleakt, ja. Aber bei Leaks weiß man ja nie, wenn sie nicht von Ubisoft kommen, kann dann vielleicht auch gar nichts dahinter stecken. Aber am 19. Mai werden wir es schon sehen. Früher, als ich gedacht hätte. Dafür, dass es ja jetzt erst quasi zum ersten Mal wirklich gezeigt wurde.
Bist du denn in freudiger Erwartung?
Auf?
Auf Forza Horizon
6? Ach so, ich dachte generell auf das Weltgeschehen.
Auf ein Kind.
Ja, genau. Was? Woher weißt du das? Ja, tatsächlich, weil ich mag halt einfach so Arcade Racing. Ich spiele das nie viel am Stück. Also ich bin niemand, der sagt, okay, neues Forza Horizon ist da, jetzt muss ich 80 Stunden da rein investieren, alle Autos freischalten und alle Driver-Tare all meiner Freunde besiegen, auch wenn die überhaupt nichts mit der Fahrweise meiner Freunde zu tun haben, weil das auch wieder so ein Ding, Driver-Tar und
ja.
Sagen sie ja immer, ist realistisch, haben sie diesmal gar nicht erwähnt. So. Aber bin niemand, der dann da so viel Zeit rein versenkt, aber es ist halt immer ein Spiel und das ist tatsächlich bei mir im Cloud-Gaming so, weil ich hin und wieder halt dieses Microsoft Cloud Gaming ausprobiere mit dem Game Pass zusammen, um zu schauen, wie weit es ist. Ne? Also wie gut es ist, wie ist die Qualität, wie ist die Verbindung und sowas. Und Forza Horizon ist immer das Spiel, was ich dann spiele.
Ja.
Weil ich immer denke, da kommst du schon. Weil Flight Simulator muss ich erst wieder lernen.
Genau.
Kann ich nicht. Weiß ich, oder ich.
Forza Horizon kannst du direkt loslegen, fängt genau. Mit einem Big Bang an, irgendwie am Anfang immer ein cooles Rennen, was dich reinsaugt,
genau.
Das die Landschaft zeigt.
Meine Autos habe ich noch freigeschaltet, ne? Und ja. Alles vom letzten Mal und einfach wieder ein bisschen losracen, einfach ein bisschen Spaß haben. So wie früher in Need for Speed.
Ich muss sagen, ich freue mich sehr drauf. Die Serie, wie gesagt, hat 2012 angefangen. Dann gab es alle zwei Jahre einen Teil, ne? 2014, 2016, dann 2018. Dann hat es einen Dreijahressprung gemacht, 2021 und ist jetzt 5 Jahre her. Und ich bin echt der Meinung, es wird Zeit für ein neues Forza Horizon. Ich finde, sie haben mit Japan ein wirklich sehr interessantes Land gefunden, was sehr viel Abwechslung bietet, wenn sie da auch noch die japanische Autokultur gut umsetzen. Und das ist etwas, das fand ich ein bisschen schade. Warum sind sie nicht mehr aufs Tuning eingegangen?
Tuning,
wird das eventuell einen größeren Schwerpunkt haben hier bei den Autos? Da hätte ich gern mehr zu gewusst, weil gerade asiatische Autokultur ist ja gerade mit Tuning, wird da sehr viel verbunden. Da haben sie sich ein bisschen totgeschwiegen.
Ja, sie sagen, es wird eine wichtige Rolle spielen. Sie sagen ja, diese japanische Autokultur ist sehr wichtig für ihr Spiel. Ne? Tokyo Drift kommt nicht von nix.
Ja, aber zeigt's uns.
Aber zeigt's uns tatsächlich mehr. Immerhin diese Stadtumgebung, die sie auch bauen für Tokio, wo man auch durch so Gassen abkürzen kann beim Fahren, da haben sie, das hat mit der Kultur wenig zu tun, aber sie haben gesagt, es ist immer die größte Stadt, die sie auch jemals gebaut haben für ein Forza. 5-mal so groß als ihre bisher größte Stadt.
Ich freue mich da. Ich möchte durch Akihabara rasen und bei Super Potato anhalten. Das ist so ein japanischer Videospielhändler, wenn es den noch gibt. Oder wäre witzig, wenn der drin wäre.
Ja.
Ich würde sagen, wir bleiben gleich in Japan, oder?
Wir bleiben in Japan, aber 2000 Jahre später, nämlich in Beast of Reincarnation. Muss ich sagen, das war ein Spiel, auf das ich sehr gespannt war jetzt bei diesem Microsoft Showcase, weil es das ein neues Spiel ist von Game Freak, dem Studio, was die Pokémon-Spiele macht. Ich habe, während die Präsentation lief, im Chat die etwas gemeine Nachricht gesehen. Ach, da haben sie also die ganze Arbeit reingesteckt, nicht in Pokémon-Legenden Z bis A. Heißt es Z-A, Z bis A? ZA, so, das neue Pokémon, weil das war ja ein bisschen sehr altbacken, unter anderem, was die Grafik anging. So, also hier ein neues Spiel, was tatsächlich moderner aussieht, jetzt nicht tipptopp grafisch, ne? Das ist jetzt nicht
Forza oder Fable-Niveau.
Nee, es ist jetzt kein, aber es sieht besser aus als Pokémon, was jetzt auch nicht schwer ist. So, es ist deren neues Spiel und Was ich sehr spannend finde, ist das Versprechen, dass sich diese postapokalyptische Welt, in der du da unterwegs bist und so alte Roboter bekämpfst und so Pflanzenmonster, dass sich diese Welt ständig wandelt. Das ist eines ihrer Werbeversprechen. Das ist immer wieder das, was sie betonen, wo dann Wälder wachsen. Das hat man noch ein bisschen gesehen, wo dann so Bäume
Peter Molyneux Traum.
Endlich. Ja, endlich die wachsenden Bäume, die uns für Fable 1 versprochen waren. Na, wie lange ist es jetzt? 26 Jahre hat es gedauert. Jetzt haben sie es hingekriegt. Und ich finde immer dieser, das wird keine Open World sein. Das wird größere Abschnitte haben, die man halt nach und nach dann bereist. Haben
Sie das gesagt?
Ja. Okay. Ja, genau. Also keine Open World im klassischen Sinne komplett offen, sondern einzelne Abschnitte, die aber recht weitläufig sein sollen. Und die sollen sich eben wandeln. Und davon haben wir wenig gesehen. Bis auf die paar sprießenden Bäume. Ich hätte mal gerne gewusst, was heißt denn das konkret? Weil ich mag es einfach sehr, wenn sich vielleicht sogar auf Basis meiner Erlebnisse oder gar Entscheidungen, siehe die Leiche des Riesen in Fable, wenn sich dadurch die Welt verwandelt um mich herum.
Die sind nicht darauf eingegangen, wie das funktioniert. Nein. Also man hat es so ein bisschen in den Trailern gesehen, wenn da mal so ein Biest entlangläuft, dann sprießen da Pflanzen um die Füße drumherum, aber die verwelken dann auch wieder, wenn das Viech weggeht. Wie das alles funktioniert. Und das ist das, was ich so ein bisschen mitgenommen habe von der Vorstellung von Beast of Reincarnation. Sie haben unglaublich viel geredet, aber wenig gesagt. Ich habe wirklich wenig Zusammenhänge verstanden oder daraus ziehen können, wie funktioniert dieses Spiel jetzt eigentlich genau? Was mache ich da? Wie läuft das alles ab? Und das fand ich sehr, sehr schwierig. Also ich bin nach dieser Präsentation gefühlt nicht wirklich viel schlauer geworden. Das Interessanteste fand ich noch die Vorstellung mit dem Hund und wie dieser Hund dann im Kampf eingesetzt wird. Mhm. Und das haben sie auch mal nur so ganz kurz gezeigt, wo das Spiel dann wirklich verlangsamt, wenn der Hund da ist und mitkämpft. Und dann kann ich nochmal Entscheidungen treffen, die ich dann mit einem Quicktime-Event auch noch bestätigen muss.
Genau, also wäre es quasi die Hundeattacke, weil es in so einem Zeitloop-Modus dann aus und dann musst du nochmal A drücken oder sowas. Das finde ich blöd.
Ja, tatsächlich. Ich mag sowas so auch nicht.
Quicktime-Elemente nicht. Weil das lenkt auch immer ab irgendwie vom Kampf und vom Spielfluss so ein bisschen, finde ich. So oder so, es war sehr viel auf die Fähigkeiten deines Charakters. Du spielst ja diese Emma, die eben begleitet wird von Co oder Q, ihrem Hund, der so eigentlich so eine Art Pflanzen, so ein Mooswolf ist irgendwie.
Der hat ja,
so,
der, so der wurde, glaube ich, auch schon mal von dieser.
Ja, so angemoost.
Genau, angemoost von dieser Blight, von dieser Korruption des Landes irgendwie. Und wahrscheinlich haben wir den dann gerettet, als er jünger war. Und deswegen ist er unser Mitläufer.
Ja, man sieht ja, er ist irgendwie verletzt, genau. Und dann rettet man ihn. Dieses Jünger ist tatsächlich eine Frage, weil im Trailer war der als kleiner Wolf zu sehen, mal. Hier lernt sie ihn jetzt kennen, wo er schon älter ist und da verletzt ist. Also wird man doch nochmal irgendwie seine Vergangenheit sehen, das wissen wir jetzt noch nicht.
Glaube ich
grundsätzlich,
schon.
Ja.
Weil man hat ihn ja gerade hier gesehen mit diesem Pflanzenschweif und ich glaube, am Anfang sieht man ihn noch, da hat er noch einen relativ normalen Hundeschweif.
Ja, okay,
ne?
Dann wächst er und wird dann angemoost und dann, naja, wie auch immer. Also irgendwas mit diesem Hund ist schön. Also ich mag es, wenn man einfach so einen Begleiter hat, der dann ans Herz wächst. Es ist ja ein Singleplayer-Spiel, es ist kein Koop. Also es ist nicht so, dass jemand anders dann den Hund spielt, sondern es ist komplett Singleplayer. Ich sage ja, ein Einzelspieler und Einzelhund Action-Rollenspiel soll es sein. Aber sie haben halt auch erklärt, wie die Welt irgendwie ist, aber das wusste man vorher schon, dass sie halt befallen ist von einer Seuche und das ist dieses Beast of Reincarnation, also diese Bestie, die einfach nicht sterben möchte, die immer wiedergeboren wird, hat halt diese Welt mit dieser Seuche infiziert und du bist quasi dafür verantwortlich, dass zu reinigen. Dein Hauptcharakter, diese Emma, hat auch selber so Pflanzenkräfte, kann irgendwie so Ranken in den Ranken sprießen lassen, um darüber zu laufen und dann auch irgendwie ganz hoch zu springen mit so einer Art Rankensprungstab.
Ja, genau. Ne? Gibt's so verschiedene Möglichkeiten, wie sie Pflanzen als Special einsetzen kann. Aber vielleicht da sieht man jetzt gerade noch mal den Hund mit dem Schweif. Vielleicht täusche ich mich da auch. Eine Sache, die ich mich bei Emma frage: Sie hat ja so ein Halsband an, ne? Ob das irgendwie eine Story-Signifikanz hat, in meinem Kopf, ich weiß, mag jetzt doofer Einwand sein, aber sieht es so aus, als wäre ihr Kopf mal abgetrennt worden und das hilft ihr irgendwie, dass er nicht runterfällt?
Ah, ja.
Oder ist es nur ein Mode-Accessoire? Interpretiere ich da viel zu viel hinein?
Eine Mischung aus beidem wahrscheinlich. Ja. es ist, ich meine, das Coole ist, es ist halt diese postapokalyptische Welt. Du hast halt auch diese Überbleibsel von Technologie, nicht nur die Roboter, gegen die du kämpfst, in die ja irgendwie Seelen von Menschen eingepflanzt wurden, die dann über diese 2000 Jahre seit der Apokalypse hinweg verrückt geworden sind in diesen Metallhüllen, in die sie eingesperrt sind. Du siehst Hologramme als Auftraggeber, auch irgendwie, mit denen du dich da unterhältst und halt auch, keine Ahnung, alte Bauten oder verfallene Bauten, an denen man da vorbeikommt, so alte Windräder, die da in der Landschaft stehen oder alte Fabrikanlagen. Und sie wird ja sicherlich auch irgendeine Verbindung haben mit dieser Technologie, ne? Also irgendwie mit, weiß ich nicht, ob sie selber irgendwie ein Roboter ist oder keine,
ja.
Weiß ich nicht. Es hat ein bisschen so Neo-Feelings, ne?
Also absolut.
So ein bisschen in die Richtung.
Neo, Nier, so ein bisschen. Es ist alles so gefühlt, ja. Erkennt man da viele.
Nier meine ich, genau, ja, genau.
Das, Spiele das da ich. Drin, die da genau. Aus dem asiatischen Raum kommen und sich die solchen Thematiken annehmen. Viel erkennt man davon, aber ich muss dennoch sagen, von den 4 Spielen, was da gezeigt wurde, hat mich das jetzt fast am kältesten gelassen. Und, aber also, ich muss auch sagen, im Vorfeld, ich habe auch nicht wahnsinnig viel erwartet davon.
Ja, ich schicke vorweg, beim 4. dachte ich mir so, was ist denn jetzt passiert? Was läuft jetzt schief?
Da kommen wir auch gleich noch
da zu. Da kommen wir gleich zu. Aber tatsächlich, ich hatte mir mehr von dem erhofft.
Ja.
Einfach weil ich halt mehr von diesem Weltkonzept sehen wollte, weil ich mehr coole, visueller, beeindruckendere Sachen mal sehen wollte. Es war sehr, weiß nicht, sehr unspektakulär irgendwie. Schon cool, ne? Kann schon trotzdem noch interessant werden. Diese Beziehung mit dem Hund, was auch immer als Story da dahinter steckt. Sie haben gesagt, sie wollen diese Welt, diese Abschnitte, die sie haben, auch mit Secrets füllen, was auch immer das bedeutet. Hoffentlich nicht Collectibles, einfach nur. Also ja, Rahmenschüsseln in Forza sammeln ist okay, hier will ich keine Rahmenschüsseln sammeln müssen. Ich würde es sehr mögen, wenn in dieser Welt halt Hinweise drauf verstreut sind, was tatsächlich passiert ist. Also was diese Apokalypse ausgelöst hat, wo dieses Beast of Reincarnation, was aussieht wie so ein Seuchenelch, irgendwie, wie Last of Us trifft Elch, so ein bisschen, so ein Zombie-Elch, wo das herkommt. So ein bisschen wie damals in Horizon Zero Dawn. Ne, ja. Wo du auch so Filetstück für Filetstück rausgefunden hast. Manchmal ja auch nur optional durch irgendwelche Logs oder so,
stimmt, die man gefunden hat. Das hat durchaus, finde ich, Ähnlichkeit jetzt, wo du sagst, Horizon Zero genau. Dawn. Da gibt es durchaus, finde ich, Sachen, die sich ähnlich anfühlen.
Genau, und da hast du eben auch so Stückchen für Stückchen rausgefunden, was in dieser Welt eigentlich passiert ist. Du siehst überall die Artefakte, bis hin zu den riesigen Robotern, die in Horizon rumlaufen. Und das war das, also für mich persönlich, ich mag halt so Archäologie,
ich mag auch Archäologie.
Deutschmatsch, ja. ich mag dieses Archäologie-Gefühl, halt so sich den Hintergrund einer Welt so auszubuddeln. Und das meinte ich bei Zero Dawn, fand ich das richtig toll damals. Und das wäre schön, wenn es hier so wäre, ne? Wenn das die Secrets wären, die sie verstecken. Halt einfach so Logs, Einträge und Informationen aus der alten Welt. Ja. Immer spannend. Es ist einfach immer spannend, wie die Welt endet.
Ja.
Deswegen gucken wir alle Fallout.
Auch dieses Spiel soll noch dieses Jahr erscheinen, ne?
Im Sommer, sagen sie. Da gibt es noch keinen konkreteren Termin, aber Sommer tatsächlich.
Ja, der Sommer ist nicht mehr so weit. Er wird kommen und dann wird Beasts of Reincarnation erscheinen. Ja, muss man mal schauen, wie das Ganze wird. Aber geflasht oder dass ich jetzt einen großen Wunsch danach habe, das sofort zu spielen, habe ich persönlich jetzt nicht.
Nee, leider nicht. Nee, dafür war es dann doch ein bisschen zu wenig. Man müsste halt einfach so kleine Monster vielleicht, so kleine Monster sammeln, die auch immer ihren Namen sagen und die, ganz viele davon ganz unterschiedlich mit so unterschiedlichen Fähigkeiten, so Wasser, Feuer, Pflanzen und die müsste man in so Kämpfen gegeneinander antreten lassen, um so Turniere zu gewinnen, ja. in so einer Welt, in so einer bisschen von Japan auch angehauchten Welt. Das wäre vielleicht ein Konzept, was Game Freak sich mal anschauen sollte.
Herzlich willkommen bei unserem nächsten Spiel. es gab tatsächlich nämlich noch ein 4. Spiel, wurde ja auch im Vorfeld schon gemunkelt und das wurde auch sehr, sehr witzig vorgestellt. Hier sieht man ihn schon, Tim Schäfer, der Mann, der unter anderem für Day of the Tentacle verantwortlich war, der mit Double Fine ein Studio hat, das immer sehr kreative kleine Spielchen macht und ein, ja, definitiv kreatives kleines Spielchen gab's auch hier. Ne?
Ja, was rauchen die bei Double Fine? Ist vielleicht
viel.
Das,
was ich sag gerade viel.
Viele denken. Genau, Tim Schäfer erzählt ja hier, dass es regelmäßig interne Game Jams gibt bei Double Fine, wo sie Spieleprototypen gegeneinander antreten lassen, um zu schauen, woraus wollen wir vielleicht ein richtiges Spiel entwickeln. Und was sie jetzt machen, ist Killn, ein
Als Moderatorin des GameStar Talks will ich die Winterzeit nutzen, um endlich den Pile of Shame abzuarbeiten. Doch neben den ungespielten Games in meiner Steam-Bibliothek gibt es auf meinem Schreibtisch einen viel nervigeren Stapel, um den ich mich mal kümmern sollte. Ganz oben auf liegt der Endboss, die Steuererklärung. Bevor ich die mache, erledige ich lieber langweilige Nebenquests im Haushalt oder sortiere alle meine Kabel. Aber einfach skippen heißt halt Loot liegen lassen. Doch es gibt einen Easy-Mode, Taxfix. Per App oder Browser habt ihr zwei Wege. Entweder den Frage-Antwort-Modus, simpel wie ein Tutorial, oder ihr lasst euch im Experten-Service carryen. Da übernehmen unabhängige Steuerberater den kompletten Papierkram für euch. Das lohnt sich. Laut Statistischem Bundesamt kriegen 9 von 10 Leuten Geld zurück. Im Schnitt um die 1000 Euro. Dafür bekommt ihr ein ordentliches Hardware-Upgrade. Startet jetzt in der App oder auf taxfix.de. Die Selbsteingabe gibt's ab 39,99 €. Und mit dem Code GAMESTAR26 spart ihr 5 Euro, wenn ihr bis Ende März zum ersten Mal abgebt. Damit habt ihr Steuern einfach durchgespielt.
Töpfer, PvP,
Party Brawler.
Ja. Genau. Also man töpfert sich eine Spielfigur. Das kann so eine Art Teekanne sein, eine Tasse, eine Vase. Es muss
auf jeden Fall immer irgendwie Wasser auch aufnehmen können.
Genau, es muss ein Gefäß sein, genau. Und mit diesen getöpferten Figuren kämpft man dann in so Arena-Schlachten mit dem Ziel, den gegnerischen Ofen, Brennofen, den Kiln, daher der Titel, zu löschen.
Ja.
Indem man halt irgendwie Wasser einsammelt mit dem Ding und dann in den Ofen reinkippt, bis er aus ist. Während man halt das gegnerische Team bekämpft und die versuchen natürlich dasselbe bei deinem Ofen. Also, was ist los bei Double Fine?
Ich frag mich ganz ehrlich, wie Double Fine Geld verdient. Denn das ist doch meines Erachtens Dead on Arrival.
Naja, es ist ja im Game Pass. Ne? Also, ich glaube, so wie wir es ja auch teilweise bei Streaming-Angeboten sehen, es ist schon immer noch Teil der Microsoft-Philosophie, dass es in einem Game Pass, der ja so ein vielfältiges Angebot sein soll, auch sehr unterschiedliche Sachen geben muss. Und da gehören auch solche bisschen
Experimente,
genau, so ein bisschen dieser Indie-Vibe, der da dazu gehört. Es gehört da auch ein bisschen mit dazu. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum sie halt sagen, wir geben einem Studio wie Double Fine so viel kreative Freiheit. Das hat nämlich Tim Schäfer, als er letztes Jahr bei der Gamescom bei uns war und mit der Michi Obermeier Handpuppe gespielt hat, was allein schon großartig war, da hätten sie ein Spiel draus machen sollen. Michi Obermeier Handpuppen Brawler. So. Hat auch erzählt, Microsoft lässt uns bei kreativen Entscheidungen komplett freie Hand und lässt uns auch als Studio weitgehend in Ruhe, weil auch bei der Gamescom war ja kurz nach den großen Microsoft-Entlassungen letztes Jahr, also als sie nochmal Studios geschlossen, Projekte eingestellt, viele Leute einfach rausgeworfen haben, wo Tim Schäfer natürlich schon gesagt hat, das belastet ihn sehr. Ja, also da steht er nicht komplett drüber. Sie selbst bei Double Fine sind davon aber nicht betroffen, gerade weil sie wahrscheinlich auch kein so riesiges Studio sind. Und jetzt kommt eine Theorie von mir. Und weil sie immer ein neues Projekt haben, weil das ist, glaube ich, der Sinn ihrer Game Jams. Es ist nicht nur, dass sie Spaß haben, Spielkonzepte zu entwerfen. Das haben sie hoffentlich, sonst würden sie da nicht arbeiten.
Ja.
Sondern dass sie immer, wenn jemand anklopft und sagt, arbeitet ihr eigentlich an irgendwas? Tut ihr eigentlich irgendwas für euer glorreiches Microsoft?
Wir haben da dieses wunderbare Spiel mit Tonfiguren, ja, die sich battlen und
Das war der perfekte Trailer. Phil Spencer klopft bei Double Fine an und sagt, Tim, wo ist mein nächstes Spiel? Und Tim guckt sich im Raum um, sieht eine Vase auf dem Fensterbrett und sagt, getöpferte Spielfiguren kämpfen in der Arena, um ihre Öfen zu löschen.
Absolut.
Und Phil Spencer so, Tim, das ist genial. Ja, hier sind 1 Milliarde Dollar.
Nee, ich mein, aber,
also die, um das kurz zu Ende zu führen, die, ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass man als Studio immer vorweisen kann, was so die nächsten Schritte, die nächsten Pläne sind. Und wenn es auch nur so ein Zwischending ist, so ein kleines Projekt wie jetzt dieses Killen, die werden ja sicherlich noch an anderen Sachen arbeiten, die halt nochmal klassisch, ja, Double Feiniger sind.
Ja. Wobei, wie gesagt, ich finde das ja schon recht klassisch Double Fine.
Ja, stimmt. Aber es ist halt nicht so narrativ, wie man jetzt, ja, ne, weil das sind ja eher, die haben ja eher so die Erzählspiele auch gemacht, auch ein Keeper oder so, was ja sehr atmosphärisch ist mit dem Leuchtturm, der da durch die Lande stapft. So, und ich glaube, was da ein Mahnmal ist, ist einfach Tango Gameworks. Weil Tango Gameworks waren ja die Hi-Fi Rush-Macher oder Ghostwire Tokyo. Und die wurden damals geschlossen, weil sie kein neues Projekt hatten. Weil Microsoft hat gesagt, okay, wir müssen Studios schließen, wir müssen Kosten einsparen. Welches Studio hat gerade kein Projekt? Oh, Tango Gameworks. Double Fine, ah, nee, die haben hier dieses Töpferkampfspiel. Ja, das war ja damals, oder damals Keeper, oder was, woran auch immer sie gerade gearbeitet haben. Ne? Also immer irgendwie vorweisen zu können, was du gerade machst, dass du irgendwie an was sitzt, dass es den Game Pass halt wieder ein bisschen vielfältiger macht. Ich glaube, das ist wichtiger, als dann da zu sitzen und zu sagen, oh, wir haben noch nichts Neues, Phil, nächste Woche kriegst du eine E-Mail von mir. Nee, alle raus.
Ja.
Also wär nur, das wäre rein meine Spekulation, aber ich glaube, das ist ein bisschen der Hintergrund, warum sie diese Game Champs machen.
Ich glaube, es hat sich auch ein bisschen böse angehört, als ich vorhin gesagt, wie verdienen die überhaupt ihr Geld, ne? Ich muss ja, es ist schon schön, dass es ein Studio wie Double Fine gibt, das mit einem sympathischen Kerl wie Tim Schäfer Ideen wagt, die außerhalb des Gewöhnlichen sind, ne? Weil einerseits moppere ich auch viel, dass immer dasselbe kommt, ne? Und dann muss man auch sagen, es ist schön, wenn dann eben was Neues probiert wird, und dazu gehört dann auch sowas wie Killen, was vom Namen her, glaube ich, echt schwierig ist für den deutschen Markt, weil da kann sich niemand was vorstellen, was damit gemeint ist.
Ja.
Aber ja, es wird ein kleines Spiel, das muss man jetzt auch nicht darstellen, als wäre es jetzt der große AAA-Halsbringer. Das ist ein kleines Independent-Ding, das wird rauskommen. Da werden ein paar Leute mit Spaß haben, es wird ein Party-Brawler sein, es wird so ein Spiel sein, wo du mit deinen Jungs irgendwie auf der Couch sitzt und ne, was zockst oder online zockst mit deinen Freunden. Und das wird das. Also jetzt muss man nicht größer reden als das, was es im Endeffekt ist.
Nee, und das ist auch das, also deswegen habe ich ja vorhin gesagt, da das ist halt ein Spiel, mit dem verbinde ich jetzt gar nichts. Mhm. Also ich hab, das macht mir jetzt überhaupt keine Lust, das zu spielen. Ja, sie haben sich viel Gedanken gemacht, offenbar bei der Töpfermechanik, aber es ist gar nichts, was mich jetzt reizt, irgendwie auszuprobieren. Kann halt sein, dass man es im Game Pass sieht, wenn man ihn eh hat und sagt, okay, komm, ich habe gerade und Freunde auf der Couch hocken, lass mal was Lustiges zocken irgendwie, oder ich habe irgendwie Bock auf so einen Party-Brawler oder sowas. Hey, fair enough. Aber ganz ehrlich, ich meine, es ist nicht das, was man von Double Fine jetzt erwarten würde. Es hat nicht den Look und Produktionswert jetzt auch, was irgendwie Grafik angeht, dass ich sagen würde, hey, das macht mich total an, oder das ist was Besonderes. Ja. Das ist ein kurioses Konzept. Es ist halt eher
kurios, Indie, trifft es gut.
Indie-Style so ein bisschen.
Und wer weiß. Vielleicht geht's ja total durch die Decke wegen Streamern, weil es diverse Streamer gibt, die das lustig präsentieren, weil es sehr viel Humor drin hat.
Ja.
Kann auch passieren, dass es diese Art von Spiel ist.
Ja, diese ganze Töpfer-Streamer-Szene. Kann man bestimmt auch Knabemalz reinfüllen oder was auch immer gerade angesagt ist im Getränkehandel. Also, weiß man's, ne? Also, ein neues, kleines Double-Fine-Projekt. Ich hätte mir ein bisschen was Cooleres versprochen hier als Überraschungstitel bei diesem Developer.
Bin ich auch leider Showcase. Ein bisschen, eben weil Double Fine auch sehr viel Kreatives macht, und das ist auch kreativ, aber es trifft irgendwie für mich bei mir nicht den Nerv.
Nee. Das tut's nicht. Muss es ja aber auch nicht, gibt ja genug anderes. Ja. Ne, das haben wir jetzt gesehen. Leider tatsächlich auch ein paar Spiele von Microsoft immer noch in der Versenkung verschwunden und wir haben sie lange nicht gesehen. State of Decay 3. Wollen wir an der Stelle hervorheben?
Das hatte ich komplett vergessen, bis du das vor der Direct erwähnt hast.
Der Chat hat es mir geflüstert. Ne? Ja. Ich auch so, State of Decay, ja stimmt.
Was ist State of Decay 3?
Phil Spencer, wo ist State of Decay 3? Genauso Gears of War E-Day soll ja dieses Jahr rauskommen. Wurde bei den Game Awards gezeigt in diesem Trailer, den sie da veröffentlicht haben, mit den Game Pass-Hausmeistern, die irgendwie hinter den Kulissen schrubben. Aber auch nicht gesehen.
Ja.
Also es gibt noch einiges bei Microsoft, was auch noch zeigenswert ist über die Spiele, die wir jetzt gesehen haben, hinaus. Aber ich habe echt, wie gesagt, ich habe echt Bock auf Fable. Forza Horizon 6 sieht cool aus. Beast of Reincarnation ist ja kein Microsoft-Spiel, ist nur eins, was sie publishen und ab Tag 1 im Game Pass mit drin haben als Partnerschaft.
Fable hat für mich wahnsinnig viel dazu gewonnen.
Ja.
Durch diese Präsentation fand ich echt, fast alles, was ich da gesehen habe, hat mich überzeugt und hat mir gefallen, wo ich mir echt dachte, geil. Würde ich am liebsten jetzt sofort spielen.
Genau.
Bin ich sehr happy mit.
Ja,
bin
ich
wirklich
auch.
Sehr, sehr happy.
Also haben wir jetzt zwei Open-World-Spiele schon in nächster Zeit, auf die wir uns freuen können. Und ich rede nicht von GTA 6, sondern Crimson Desert erstmal. Das wird auch sehr spannend. Und dann Fable. Und ja, dann kommt GTA 6 und dann schauen wir weiter. Definitiv. Und ich bin auch tatsächlich jetzt auch wieder gespannt aufs nächste Microsoft-Showcase. Weil lieber Chat, völlig richtig. Erstens, Double Fine wird auch an irgendwas anderem Großen arbeiten. Man
Meinst
munkelt
du echt?
Ja von Psychonauts 3. Ja. Na, weiß man.
Wäre ein guter Kandidat.
Wäre tatsächlich ein guter Kandidat. Genau, State of Decay 3 müssen sie irgendwann zeigen oder wenigstens mal canceln. Also sag einfach, was Sache ist,
ja,
Phil.
Absolut.
Ne?
Das muss man nachkommen.
Ja, genau, da muss mal was kommen. Gears ist aktuell noch offen. Was ist eigentlich bei Halo? Außer das Halo Remake? Ja. Oder Reboot ist es ja Remake, das Grafikding, das Halo mit besserer Grafik, das kommt ja noch, aber was ist
hat Halo sein Zenit überschritten?
Hat Halo vielleicht auch genau einfach sein. Also ich meine, Halo, was war das letzte?
Infinite,
genau, ich vergesse es immer. Genau. Also Halo Infinite war halt auch wirklich nicht das beste Halo. Nee. Mal wieder, also ein Remake finde ich schon ganz okay, zu sagen, hey, das ist halt wieder das alte Gefühl. Ich fand's schon, das hat der Kollege Christian Schneider exzellent gemacht, als er das Video gecuttet hat von Tobi zu Halo. Es fängt mit der Musik an. Und du hörst diesen Choral von Halo, dieses ho, 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 ho.
Fantastisch.
Kriegst du sofort Gänsehaut. Und da neues Halo, was das wieder zurückbringt, klar, mal schauen. Ne?
Das
wäre auch noch was.
Ja.
Ja, also Microsoft hat auch noch einiges zu zeigen, einiges im Köcher. Bethesda kann jetzt endlich das Fallout 3 Remaster machen, wie bei Oblivion.
Ja.
Und dann Fallout New Vegas 2 von Obsidian und dann ist eh alles gut.
Ja. So. Da habt ihr das gehört. Ich war happy mit der Developer Direct wegen Fable. Hat mich sehr gefreut, dass indem ich deiner Ansprache auch in dem Sinne, dass du damit happy warst. Ich hoffe, ihr da draußen wart natürlich auch happy mit dem oder vielleicht wart ihr auch überhaupt nicht glücklich damit. Dann könnt ihr das natürlich auch in die Kommentare posten. Würde uns interessieren. Diskutiert gerne. Seid aber lieb zueinander, ne? Ich würde sagen, das soll es von uns gewesen sein zur Xbox Developer Direct. Viele, viele Spiele, die in diesem Jahr kommen werden, auch von Microsoft und deren Partner. Und sicherlich was dabei, auf das man sich freuen kann.